Elisabeth von Thüringen gehört zu den großen Frauengestalten der katholischen Kirche, ja der Geschichte überhaupt. Heilige der Gerechtigkeit nannte der Theologe Theodor Schnitzler sie. Friedrich Hirr porträtierte sie als eine der zartesten, innigsten und liebenswertesten heiligen Gestalten des Mittelalters. Elisabeth, adelig von Geburt, mächtig durch Heirat, gesegnet mit Gütern und Gesundheit, erwählte die Armut zu ihrem Lebensinhalt und verlor schließlich ihr Leben an dieses Ideal. Elisabeth hatte die Armutsidee des großen Franz von Assisi, der zur selben Zeit lebte wie sie, mit einer solchen Radikalität verwirklicht, wie wohl kaum noch jemand nach ihr. Elisabeth kam im Jahr 1207 als Tochter des ungarischen Königs Andreas II. Wohl in Ungarn zur Welt. Bereits als Vierjährige wurde sie mit dem thüringischen Landgrafensohn Ludwig IV. Verlobt und dem Hof in Thüringen übergeben. Als Elisabeth 14 Jahre alt war, fand die prunkvolle Hochzeit statt. Das unmöglich Scheinende geschah. Die Ehe des jungen Paares wurde überaus glücklich. Innerhalb weniger Jahre schenkte Elisabeth 3 Kindern das Leben. Das jüngste, 1227 geboren, sollte den Vater nicht mehr kennenlernen. Ludwig IV. Starb am 11. September 1227, zu Beginn eines Kreuzzuges unter Kaiser Friedrich II. In Otranto in Apulien. Bereits während der 6 kurzen Ehejahre mit Ludwig galt Elisabeths ganze Zuwendung und Liebe neben ihrer Familie den Ärmsten der Gesellschaft. Sie kümmerte sich um die Versorgung der Bedürftigen, stieg selber von der Wartburg, dem Sitz der Familie, in die Armenviertel hinab und leistete Hilfe, wo immer sie konnte. Gegen alle Angriffe, denen Elisabeth wegen ihres ganz und gar unhöfischen Lebensstiles von Seiten des Adels ausgesetzt war, verteidigte sie ihr ebenso tiefgläubiger wie herzensguter Mann Ludwig. Ein Wort von ihm ist überliefert: »Wenn sie mir nur die Wartburg nicht verschenkt, bin ich's wohl zufrieden.« Während eines verheerenden Hungerjahres im Jahr 1225 und 26 benutzte die junge Landgräfin Gelder aus der Staatskasse, um wenigstens die größte Not zu lindern. Von vielen Seiten musste sie sich deshalb als Verschwenderin beschimpfen lassen. Nachdem Ludwig IV. Gestorben war, wurde Elisabeth nun ohne jeglichen Schutz für ihre Vergehen bitter bestraft. Nun waren ihre Feinde und Neider am Zug und sie kosteten ihren Triumph aus. Ludwigs jüngerer Bruder Heinrich Raspe übernahm die Macht in Thüringen und stellte seine Schwägerin von Anfang an vor die Wahl. Entweder sie passe sich den höfischen Sitten an, oder sie würde ihres gesamten Witwengutes beraubt und müsse die Wartburg verlassen. Elisabeth zögerte nicht. Sie wollte und konnte sich dem Gepränge und der Verschwendungssucht am Hof nicht anpassen, konnte also unter den von Heinrich Raspe gestellten Bedingungen nicht mehr bleiben. So verließ Elisabeth mit ihren 3 kleinen Kindern die Wartburg. Mit Hilfe einer Abfindung, die Heinrich Raspe auf Drängen einiger Verwandter und von Elisabeths Beichtvater Konrad von Marburg, der jungen Witwe, bezahlt hatte, gründete die 20-Jährige in Marburg in Hessen ein Spital, in dem sie jene Kranken pflegte, die in keinem anderen Krankenhaus aufgenommen wurden. Elisabeth nannte das Spital nach dem heiligen Franziskus, ihrem großen Vorbild. Ein Jahr später, im Jahr 1228, geschah das, was im Rückblick für viele unverständlich scheint. Elisabeth gab ihre Kinder weg, trat als Tertiarin in den Franziskanerorden ein und legte am Karfreitag die Gelübde ab. Sie hatte der Welt endgültig entsagt, wollte durch ihr Leben mithelfen, die Armut als oberste Tugend zu predigen. Ihr einziger Wunsch war es, wie Christus das Kreuz zu tragen, das Kreuz der Leiden und der Selbsterniedrigung. In völliger Selbstaufgabe widmete sich Elisabeth in den folgenden 3 Jahren bis zu ihrem Tod Werken der Nächstenliebe, immer unter dem Auge ihres strengen Seelenführers Konrad von Marburg, der ihr durch seine Härte noch mehr Leid zufügte, als sie sich selbst schon aufgeladen hatte. Elisabeth von Thüringen starb am 17. November 1231, aufgezehrt von der Sorge und dem Mitleid für andere, nie für sich selbst. 2 Tage später, am 19. November, wurde sie im Franziskushospital zu Marburg beigesetzt. Alban Stolz, Professor für Pastoraltheologie, schrieb über Elisabeth, die schon am 27. Mai 1235, 4 Jahre nach ihrem Tod, von Papst Gregor dem 9. heilig gesprochen wurde: Man kann wohl sagen, dass außer der Mutter Gottes noch keine weibliche Person eine größere, weiter verbreitete Verherrlichung auf Erden gefunden hat als die heilige Elisabeth. Am Grab der Wohltäterin ereigneten sich in den Folgejahren Wunder über Wunder. Im Jahr von Elisabeths Heiligsprechung im Jahr 1235 wurde in Marburg die neu erbaute Elisabethkirche geweiht, indem man die Gebeine der Heiligen überführte. Die Basilika war das erste rein gotische Bauwerk in Deutschland und gehört bis heute, jetzt evangelisch, zu den bedeutendsten Sakralbauten der Gotik auf deutschem Boden. Die Ausstattung aus der Entstehungszeit ist in großartiger Vollständigkeit noch erhalten. Das schönste Stück ist der Elisabethschrein, der heute in der Sakristei steht. Das Meisterwerk eines unbekannten Goldschmiedes ist über und über mit Edelsteinen besetzt und mit Filigranarbeiten geschmückt. Im nördlichen Kreuzarm des Gotteshauses befindet sich über dem ehemaligen Grab der Heiligen das Mausoleum der Elisabeth, das ein steinerner Baldachin aus dem Jahr 1280 überspannt. Nicht mehr vorhanden sind jedoch die Reliquien der heiligen Elisabeth. Philipp von Hessen, einer ihrer Nachkommen, hatte den Großteil der Gebeine 1539 entfernen lassen, um die Verehrung zu beenden. Es gelang ihm aber nicht, mit dieser Tat das Andenken an Elisabeth zu zerstören. Das Haupt- und 2 Beinknochen von Elisabeth befinden sich seit 1588 im Kloster der Elisabetherinnen an der Landstraße in Wien. Weitere Reliquienteile, die Elisabeth zugesprochen werden, bewahrt das Historische Museum in Stockholm in einem kostbaren Reliquiar auf. Die Wallfahrt zur heiligen Elisabeth existiert bis zum heutigen Tag. Die Pilger versammeln sich dazu in der Pfarrkirche Peter und Paul in Marburg. Außer in Marburg ist Kaschau in der Slowakei ein weiteres Zentrum der Elisabeth-Verehrung. In der Nähe von Kaschau soll sich Elisabeths Geburtsort befunden haben. Weitere Verehrungsländer sind Schlesien, England, Spanien und Mexiko. Außer im Franziskanerorden wird Elisabeth von Thüringen auch im Dominikaner- und im Zisterzienserorden hoch verehrt. Elisabeth von Thüringen ist auf Abbildungen in fürstlicher oder in einfacher Kleidung zu sehen. Sie teilt Almosen aus oder wäscht Armen die Füße. Als Attribute hat sie einen Korb mit Broten, eine Schüssel mit Fischen oder einen Weinkrug bei sich, manchmal auch einen Rosenkorb, einen Löffel, ein Kirchenmodell, ein Buch oder eine Krone. Auch mit Witwenschleier wurde Elisabeth dargestellt, so bei einer Statue von Herlin in der Jakobskirche in Rothenburg. Im bürgerlichen Kleid und mit Haube zeigt eine Statue von Tilman Riemenschneider die Heilige am Hauptaltar in der Pfarrkirche von Münnerstadt. Mit einem Kirchenmodell ist Elisabeth auf einem Relief im Magdeburger Dom zu sehen, mit Broten bei einer Statue im Münster von Straßburg. Oft wurde Elisabeth auch mit ihren Verwandten, vor allem jenen aus dem Haus der Grafen von Diesen-Andex, dargestellt, so im Münster von Diesen, auf dem berühmten Deckengemälde von Johann Bergmüller. Am bekanntesten wurde wohl die Rosenlegende der heiligen Elisabeth von Thüringen. Einst ging Elisabeth wieder mit einem Tuch überdeckten Korb von der Burg herab ins Dorf. Als sie Heinrich sah, fragte er sie: »Was hast du in deinem Korb?« »Rosen, Herr«, antwortete sie mit demütiger Miene. Ungläubig sah Heinrich selbst in den Korb und fand statt der eben eingepackten Brote unter dem Tuch lauter frisch duftende Rosen. Lächelnd ging Heinrich davon und ließ Elisabeth gewähren. Unter alle Notleidenden standen die Aussätzigen unter ihrem besonderen Schutz. Mit besonderer Liebe pflegte sie gerade die ekelhaftesten Kranken. Sie wusch ihnen die Hände und Füße, kniete dann vor ihnen nieder und küßte ihnen voller Demut ihre Wunden und Geschwüre. Als ihr Gatte einmal für einige Tage verreist war, beherbergte sie sogar einen völlig verlassenen aussätzigen Knaben auf ihrem Schloss. Sie wusch ihn und salbte seine Wunden mit heilbringenden Kräuterölen und legte ihn anschließend in ihr Ehebett. Doch überraschend kehrte der Landgraf nach Hause zurück. Sogleich führte ihn seine Mutter in das Schlafzimmer und sprach: »Hier zeige ich dir ein Wunder deiner Frau.« Der Gatte trat ans Bett, riss die Decke weg, aber was sah er? Statt des Knaben erblickte das Bild des Gekreuzigten in seinem Bette liegen. Sprachlos blieb er wie angewurzelt stehen. Zu seiner Frau, die ihm gefolgt war, sagte er demütig: »Meine liebe Frau, solche Gäste sollst du mir oft ins Bett legen. Lass dich von niemandem in der Ausübung deiner Barmherzigkeit irre machen.«
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.